Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon. Herzlich willkommen im Programm Die insolvente Modekette Adler. Der Plan, Hartz IV zu entgiften, zwei Themen im Corona-Dunstkreis. Und mit einem solchen Thema geht es auch an den Start. In einigen Bundesländern treten heute verschärfte Corona-Maßnahmen in Kraft. Schulen, Kitas, Restaurants sind weiterhin geschlossen. Aber sind wirklich alle der Millionen Beschäftigten, die täglich zu ihren Arbeitsplätzen pendeln, dort vor Ort unverzichtbar? Die Politik drängt jetzt zu mehr Homeoffice. Volker Fintermer berichtet.
Es war Bundesinnenminister Horst Seehofer, der auf der heutigen Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes der Debatte um die Nutzung des mobilen Arbeitens zu Hause einen neuen Schub gab.
Rund die Hälfte hat überwiegend von zu Hause gearbeitet und es hat gut funktioniert. Und ich glaube, niemand wird nach der Pandemie dies wieder zu den alten Zuständen zurückdrehen können. Und deshalb, denke ich, wird uns Homeoffice auch nach der Pandemie in hohem Maße erhalten bleiben.
Aber die Frage, wie Firmen mit dem Homeoffice umgehen, sorgt weiterhin für Diskussionen. Der nunmehr eingekürzte Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil sieht nur noch vor, dass Arbeitnehmer das Recht bekommen sollen, einen Wunsch nach regelmäßigem mobilen Arbeiten mit ihrem Arbeitgeber zu erörtern. Ein ursprünglich angedachtes Recht auf Homeoffice ist allerdings nach dem erheblichen Widerstand der Union nicht mehr geplant. Doch aktuell bitten Bund und Länder die Arbeitgeber dringend, großzügige Homeoffice-Möglichkeiten zu schaffen. Auf Twitter gibt es dazu eine eigene Kampagne unter dem Hashtag Machtbüros zu, in der Nutzer davon berichten, wie sie in vollen U- und S-Bahnen in das Büro fahren, trotz der hohen Corona-Neuinfektionszahlen. Im Deutschlandfunk hatte DGB-Chef Rainer Hoffmann am Morgen erklärt,
die Unternehmen bevorzugen nach wie vor, dass viel zu viele Leute an ihrem Arbeitsplatz erscheinen sollen. Deshalb brauchen wir verbindliche Spielregeln. Da, wo Homeoffice möglich ist, da muss auch der Rechtsanspruch dann gelten, dass Menschen dann ihre Tätigkeit zu Hause verrichten können.
Nach den letzten Erhebungen von Ende November des vergangenen Jahres war die Homeoffice-Quote im Teil-Lockdown im November noch halb so hoch wie im ersten Lockdown im März des vergangenen Jahres. All das basiert auf Umfragen. Gesicherte Werte liegen nicht vor. Allein die Mobilitätsdaten lassen darauf schließen, dass derzeit tatsächlich weniger Beschäftigte im Homeoffice arbeiten als noch vor einem Jahr. Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, hält das Recht auf Homeoffice auch für keine angemessene Forderung. Im Deutschlandfunk sagte er,
dort, wo die Wirtschaft Homeoffice machen kann, bietet sie das auch an. Es gibt ja im Übrigen auch seit dem Sommer die Covid-19-Arbeitsschutzregeln. Das heißt, sie haben in einem Bürogebäude beispielsweise Vorsorge zu treffen, damit man entsprechend wenige Kontakte hat, dass aber die Arbeitsprozesse laufen.
Vor diesem Hintergrund sei auch die Frage nach einem schärferen Lockdown für die Wirtschaft eine Scheindebatte, die zum Teil auch die Ratlosigkeit der Politik widerspiegele, betonte Hüter.
Die Beschäftigten haben diese Homeoffice-Freiheit in dieser Situation, dort wo es überall möglich ist, ich habe nichts anderes darüber gehört, wird dies auch offeriert. Und wir können Unternehmen nicht nur von zu Hause betreiben. Das hat was mit Innovationsfähigkeit zu tun und mit Unternehmenskultur, wie wir miteinander umgehen. Wir leben dabei von der Substanz mittlerweile, wenn wir uns so lange nicht persönlich sehen. Auch das ist ein Preis.
Im NDR bedauerte Arbeitsminister Hubertus Heil, dass die Einführung eines Rechtsanspruchs auf Homeoffice am Widerstand der Union gescheitert sei. Sonst wäre man jetzt weiter. Und wo kein Homeoffice möglich sei, müssten die Hygieneauflagen strikt eingehalten werden, sagte Heil weiter. Sonst könnte ein Stillstand auch in der Produktion nicht ausgeschlossen werden, aber einen Lockdown in der gesamten Wirtschaft wolle er unbedingt vermeiden.
Volker Fintermer war das. Zwei Elemente sind es, die vor allem für den Ruf des Arbeitslosengeldes II, landläufig Hartz IV, als sozial hartes Instrument verantwortlich sind. Das sind einmal die Sanktionen und dann der Umstand, dass Hartz IV-Bezieher gezwungen sind, ihre privaten Rücklagen, ihr Erspartes, ihr Vermögen fast vollständig aufzulösen. Die SPD möchte seit geraumer Zeit ihr Hartz IV-Erbe gerne entgiften. In der Corona-Pandemie ist es als zeitlich befristete Regelung erlaubt worden, dass neue Hartz-IV-Bezieher ihr Vermögen erst einmal nicht antasten müssen. Die SPD würde diese Corona-Ausnahme nun gern zur Regel machen. Frank Kapellan dazu.
Schluss mit Hartz IV. Wir wollen ein Bürgergeld. Schon 2019, Andrea Nahles ist noch Parteivorsitzende, kündigen die Sozialdemokraten an, sich vom ungeliebten Erbe der rot-grünen Schröder-Jahre verabschieden zu wollen. Wir wollen die bestehende Grundsicherung grundlegend verändern und schaffen deswegen mit dem Bürgergeld einen Leistungsanspruch für Absicherung und Teilhabe, heißt es im sogenannten Sozialstaatspapier der SPD.
Wir lassen Hartz IV hinter uns.
Ganz so weit geht Hubertus Heil mit seinem Gesetzesentwurf allerdings noch nicht. Der Arbeitsminister setzt zunächst lediglich an zwei Stellschrauben an. In den ersten zwei Jahren des Hartz-IV-Bezugs soll die Größe der Wohnung keine Rolle mehr spielen. Die Kosten würden vom Staat übernommen. Zudem soll Vermögen bis zu 60.000 Euro nicht mehr angetastet werden. Im Zuge der Corona-Krise gelten bereits entsprechende Regelungen. Peter Weiß, CDU-Arbeitsmarktexperte, lehnt das Ansinnen der Sozialdemokraten strikt ab, dies nun grundsätzlich ins Gesetz zu schreiben. Über eine Verlängerung der Ausnahmen können wir ja reden, meint der Bundestagsabgeordnete gegenüber dem Deutschlandfunk.
Aber Sonderregelungen jetzt zum normalen Bestand der Gesetzgebung zu machen, auf Dauer, das erscheint uns völlig unangemessen und unsinnig. Einfach zu sagen, wer Arbeitslosengeld II bezieht, kann Wohnungen nutzen, für die wir die Miete in unbegrenzter Höhe bezahlen. Das kann ja nicht auf Dauer eine sinnvolle Regelung sein.
Professor Stefan Sell von der Uni Koblenz sieht im Grunde kaum Chancen für eine Umsetzung der Pläne des SPD-Ministers. Die Reform von Hartz IV wird zum Wahlkampfthema werden. Davon ist der Sozialwissenschaftler überzeugt. Es geht ums Prinzip. Für ihn ist der Gesetzentwurf
nicht Fisch, nicht Fleisch, denn letztendlich ist das Kernproblem, dass Hartz IV eine bedürftigkeitsabhängige Sozialhilfe ist. Sowohl die Regelung bei den Unterkunftskosten, die bisher sehr, sehr hart war für die Millionen Hartz IV-Empfänger, wie auch die Nichtanrechnung von Vermögen, ist natürlich eine Durchbrechung der Fürsorgekriterien, die wir in der Sozialhilfe haben.
Zumindest die Frage von Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger, die ihren Verpflichtungen nicht nachkommen, muss allerdings neu geregelt werden. Arbeitsminister Heil will den Spielraum nutzen, den das Verfassungsgericht gelassen hat. Eine Kürzung der Leistungen von bis zu 30% soll möglich sein. Allein für die unter 25-Jährigen soll es keinerlei Abstriche geben.
Das ist eine totale Kehrtwende, wenn es so kommen würde, zum bisherigen Rechtssystem, wo man ja aus einer bestimmten pädagogischen Sichtweise gerade umgekehrt der Meinung war, man müsste die jungen Leute besonders stark auch unter Druck setzen, auch fordern. Und das wird mit Sicherheit auch ein sehr, sehr strittiger Punkt sein in der Auseinandersetzung mit der Union.
Christdemokrat Peter Weiß will Erwachsene und Jugendliche in jedem Fall gleichstellen. Die Union werde sich gegen eine Aufweichung der Sanktionen sperren.
Ich finde es erstaunlich, dass sich ausgerechnet die beiden Fraktionen, die einstmals das Sozialgesetzbuch neu in der neuen Fassung geschaffen haben, von diesem verabschieden wollen.
Tatsächlich gehen die Grünen mit ihren Vorstellungen zur Reform von Hartz IV deutlich weiter als die SPD.
Frank Capellan war das über Corona-Ausnahmen bei Hartz IV, die nach dem Willen der SPD länger laufen sollen. Und noch ein Aspekt, ein sehr weit gespannter der Pandemie. Dass deren Ursprung in einer Zoonose liegt, in einem Erreger also, der vom Tier auf den Menschen gewechselt ist, das lenkt den Blick darauf, dass der rüde Umgang mit Natur und Tieren nicht nur Klima- und Umweltprobleme nach sich zieht, sondern auch ganz konkrete Gesundheitsgefahren birgt. Daher ist der Gipfel zur Artenvielfalt, der heute in Paris stattfindet, viel weniger abstrakt, als es auf den ersten Blick erscheint. Aus Paris, Christiane Käse über den One Planet Summit.
Präsident Macron wollte nicht mehr länger warten. Für zu dringlich schätzt man im Élysée den Schutz der Biodiversität ein. Wegen der Pandemie mussten im vergangenen Jahr internationale Treffen zu Umweltfragen verschoben werden. Jetzt soll der vierte One Planet Summit den Schutz von Tier- und Pflanzenarten weit vorn auf die internationale Agenda heben. Ganz im Sinne von Macrons ausgegebenem Motto:
Make our planet great again.
Macht unseren Planeten wieder großartig. Das hielt der französische Präsident im Jahr 2017 US-Präsident Trump entgegen, nachdem dieser aus dem Pariser Klimaabkommen ausgestiegen war. Wegen des Coronavirus muss der One Planet Summit vor allem virtuell stattfinden. Staats- und Regierungschefs wie Angela Merkel oder Boris Johnson sollen sich zu Wort melden oder Weltbankchefin Christine Lagarde. Für viele Experten ist genau diese Pandemie ein Ergebnis davon, dass für den Naturschutz zu wenig getan wird. Sie sind sich sicher. Dass gefährliche Viren wie Corona auf den Menschen überspringen, ist eine Folge davon, dass der Mensch zu stark in den Lebensraum der Tiere eindringt. Der Biologe Benjamin Roche hat an einem Bericht des Weltrates für biologische Vielfalt mitgeschrieben und erklärte im vergangenen November: Wenn mehr Viren unter Wildtieren zirkulieren, geht das meistens auf den Verlust von Biodiversität zurück. Wegen menschlicher Aktivitäten verschwinden Tierarten, die eigentlich dafür sorgen, dass eine Ausbreitung von Viren gebremst wird, weil diese Tierarten nicht infiziert werden können. Wir haben deshalb eine signifikante Zunahme der Viren unter anderen Wildtieren. Gleichzeitig, so der Experte, kommt der Mensch mit dieser stärker infizierten Tierwelt immer mehr in Kontakt. Egal ob durch die Zerstörung des Waldes, die Urbanisierung, Veränderung der Landschaft oder den Handel mit Wildtieren. Dann haben wir eine sehr gute Kombination, um eine Epidemie auszulösen oder sogar eine Pandemie. Es ist höchste Zeit zu reagieren, warnt der Forscher. Es sei möglich, dass eine Pandemie wie die jetzige oder schlimmer alle 10 Jahre ausbreche. Die Organisatoren des One-Planet-Gipfels wollen neben hochrangigen Vertretern auch Bürgerbewegungen und Nichtregierungsorganisationen für konkrete Projekte und neue Koalitionen zusammenbringen. Dabei geht es vor allem darum, Ökosysteme auf dem Land und in den Meeren zu schützen. Die ökologische Landwirtschaft soll vorangebracht und finanzielle Zusagen erreicht werden. Bei dem internationalen Treffen will sich außerdem eine Koalition aus voraussichtlich 50 Ländern dafür einsetzen, dass 30% der Erdoberfläche auf dem Land und in den Meeren bis zum Jahr 2030 zu Schutzgebieten erklärt werden. Momentan ist das bei etwa 15% der Landfläche und 7% der Ozeane der Fall. Frankreich und Costa Rica leiten diese Koalition mit dem englischen Namen High Ambition Coalition. Deutschland will ihr auf dem Gipfel beitreten, das soll die Bundeskanzlerin verkünden. Kritiker fragen in die Diskussion um den Artenschutz, was immer neu gesteckte Ziele bringen sollen, wenn man die bisher aufgestellten noch nicht einmal erreicht hat. Trotz aller bisherigen internationalen Zusagen ist die Zahl der Arten in den letzten Jahren drastisch gesunken.
Christiane Kees war das. Und Themenwechsel, aber im Klimaumfeld bleiben wir. Wenn Joe Biden am 20. Januar die US-Präsidentschaft übernimmt, dann wird er viele Scherben in der Klimapolitik zusammenkehren müssen. Dabei waren die USA durchaus einmal Vorreiter. 2016 noch hatte der damalige US-Außenminister John Kerry eine der größten internationalen Errungenschaften der Obama-Regierung ausgehandelt. Über 170 Staaten einigten sich damals darauf, die Nutzung der klimaschädlichen Fluorkohlenwasserstoffe, kurz FKW, auslaufen zu lassen. Allerdings übernahm 2 Monate später Donald Trump das Weiße Haus und wollte davon allzu viel nicht mehr wissen. Noch unter der Regierung von Donald Trump, eingewickelt in ein ganz anderes Gesetz, gab es im Dezember aber nochmals eine Kehrtwende, eine klimafreundliche, geradezu ein Undercover-Manöver, das aber dennoch die Handschrift, die Unterschrift von Donald Trump trägt. Aus New York, Heike Wipper führt dazu.
Das sei ein enormer Schritt nach vorne, freute sich der damalige US-Außenminister John Kerry, als er 2016 den Beschluss verkünden konnte, dass die Staatengemeinschaft nach und nach aus den klimaschädlichen Fluorkohlenwasserstoffen, kurz FKW, aussteigen werde. Vor etwa 30 Jahren begann ihr verstärkter Einsatz als Kühlmittel, um damals Fluorchlorkohlenwasserstoffe FCKW zu ersetzen, weil diese die Ozonschicht zerstören. FKW wiederum beschleunigen jedoch die Klimaerwärmung 100 bis 1000 Mal mehr als CO2. Allerdings weigerte sich der neue Mann seit 2017 im Weißen Haus, US-Präsident Trump, standhaft die Herstellung der schädlichen FKW zu drosseln, bis jetzt das 900 Milliarden Dollar schwere Corona-Hilfspaket in Kraft trat, das der US-Senat an Weihnachten verabschiedet hat, und zwar mit der Unterschrift von Trump. Tief in dem über 5500 Seiten langen Gesetz versteckt, befinden sich eine ganze Reihe neuer Energie- und Klimaschutzbestimmungen, darunter auch die Reduzierung der FKW. Die Verquickung völlig verschiedener Gesetzesvorhaben ist in Washington eine übliche Methode, um Mehrheiten im US-Kongress auszuhandeln. Jeff Thaler, Professor für Umweltrecht an der Universität von Maine, sieht in den jetzigen Beschlüssen eine radikale Abkehr von der Politik der Trump-Regierung, die Klimaerwärmung zu leugnen. Interessanterweise mit Stimmen vieler Republikaner. Das ist die größte finanzielle Anstrengung, die unsere Bundesregierung seit Jahren unternimmt, um saubere Energie zu fördern und den Klimawandel zu bekämpfen. Das ist sehr wichtig, weil sie unter einem republikanischen Präsidenten und Senat gemacht wurde. Ob dem scheidenden US-Präsidenten bewusst war, was er da alles unterschrieben hat? Laut Corona-Hilfspaket hat der US-Kongress eine Rekordsumme von 35 Milliarden Dollar für die Entwicklung erneuerbarer Energien bewilligt und die schrittweise Reduzierung der FKW in den nächsten 15 Jahren um 85% beschlossen. Das US-Beratungsunternehmen Rhodium Group schätzt, so könnte das Land bis 2035 rund 900 Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger in die Luft blasen. David Doniger, Mitarbeiter bei der Umweltschutzorganisation NRDC, spricht ebenso von einem Beschluss von großer Bedeutung.
If that growth had been allowed to occur.
Wenn die FKW nicht weltweit eingeschränkt würden, dann könnte sich allein dadurch die mittlere Erdtemperatur bis Ende des Jahrhunderts um ein halbes Grad Celsius erhöhen. Dass die Klimaerwärmung als Brandbeschleuniger der Waldfeuer in Oregon und Kalifornien gilt, alarmiert auch den US-Kongress. So hat er beschlossen, die Solar- und Windindustrie, Wasserkraft und geothermische Technologien mit 4 Milliarden Dollar zu fördern. Außerdem hat der Senat die Steuerbegünstigungen von Solar- und Windprojekten um bis zu 2 Jahre verlängert. Sie wären Ende 2020 ausgelaufen. Joe Biden hat versprochen, nach seinem Amtsantritt am 20. Januar als Nachfolger von Donald Trump 2 Billionen Dollar in Strom aus sauberen Energien zu investieren. Und John Kerry will als neuer Sonderbeauftragter für Klimapolitik der Biden-Regierung spätestens Ende April dazu eine internationale Konferenz einberufen.
Heike Wipper-Fürth war das. Der Reisekonzern TUI hat mittlerweile ein drittes Hilfspaket erhalten. In den Tagen davor hatte sich die TUI-Aktie so auffällig bewegt, dass nun die Aufsichtsbehörde BaFin aufmerksam geworden ist. Merte Burmeister berichtet.
Einen genauen Blick wird die Finanzaufsicht BaFin in den kommenden Wochen auf die Kurs- und Umsatzentwicklung der TUI-Aktie werfen. Denn deren Handelswert ist in der zweiten Novemberhälfte stark gestiegen. Kurz darauf hat der Reisekonzern am 2. Dezember bekannt gegeben, dass ein drittes, größtenteils staatlich finanziertes Hilfspaket geplant sei. Ein Haushaltsexperte der Grünen-Fraktion im Niedersächsischen Landtag fand das verdächtig und hatte sich an die Behörde mit Sitz in Bonn gewandt. Hat hier vielleicht jemand sein Insiderwissen über die bevorstehende Entscheidung im Aktienhandel genutzt? Das wäre illegal. Für die BaFin ist eine solche Überprüfung nach eigenen Angaben reine Routine. Man untersuche solche Fälle mehr als 1000 Mal im Jahr, so die Finanzmarktaufseher in Bonn. Die Überprüfung der Kursbewegungen der TUI-Aktie wird mehrere Wochen dauern. Sollten dabei Hinweise auf illegalen Aktienhandel mit Insiderwissen auftauchen, würde der Fall an die Staatsanwaltschaft gehen.
Merte Burmeister war das. Die Adler Modemärkte gehören zu den größten Textileinzelhändlern in Deutschland. Probleme gab es bereits, wie bei vielen der Branche. Jetzt hat die Pandemie den Niedergang beschleunigt. Beim Amtsgericht Aschaffenburg ging der Insolvenzantrag ein. Mischa Erhardt dazu.
Inzwischen hat das Landgericht Aschaffenburg den Eingang des Insolvenzantrages von Adler bestätigt und prüft nun, ob eine Insolvenz in Eigenverantwortung möglich ist. Bei einer solchen Insolvenz soll der Geschäftsbetrieb in vollem Umfang weiterlaufen. Ziel ist es gleichzeitig, das Unternehmen im Rahmen eines Insolvenzplanes zu sanieren.
Heißt, dass man Kosten drückt, dass man Standorte schließt, dass also auf der Basis ein sogenanntes Sanierungskonzept geschrieben wird, was eben beinhaltet, wie das Unternehmen mit weniger Kosten überlebensfähig ist,
sagt Einzelhandelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. Als Daumenregel und Erfahrung vorheriger Insolvenzen im Handel sieht er das Schließen von rund einem Drittel der Standorte voraus. Adler betreibt in Deutschland, der Schweiz und Österreich gut 170 Filialen und beschäftigt über 3.300 Menschen. Für ein Fortbestehen in Zukunft allerdings müsste nach Meinung von Beobachtern wie Heinemann ein Sanierungskonzept über bloße Sparmaßnahmen hinausgehen.
Einfach nur die Kosten zu drücken, ein paar Filialen zu schließen, aber den Kern des Unternehmens nicht zu ändern, wird auch wieder, so sicher wie das Amen in der Kirche, dahin führen, dass es wieder nicht funktionieren wird über die Jahre.
Bereits vor der Corona-Krise hatte Adler mit Problemen zu kämpfen. 2019 etwa hatte der Billigmodehändler schon rote Zahlen geschrieben. Während das Unternehmen den ersten Lockdown noch mit Kurzarbeit und Krediten meistern konnte, gingen Adler nun die finanziellen Mittel aus. Mit den Corona-Gegenmaßnahmen, wie nun wieder den Geschäftsschließungen, kämpft vor allem der stationäre Einzelhandel und da insbesondere Modehändler wie Bekleidungs- oder Schuhgeschäfte.
Wir sehen im Moment, dass letztes Jahr -30% Umsatz gemacht wurde. Also das sind historisch hohe Einbußen, die es so noch nie gegeben hat.
So Axel Augustin, Sprecher des Bundesverbandes des deutschen Textileinzelhandels. Der Verband sieht eine mögliche Pleitewelle von Textileinzelhändlern voraus. Denn neben dem Umsatzminus von rund einem Drittel türmt sich in den Modekaufhäusern unverkaufte Ware.
Wir haben ja immer die Situation, dass das Geld vom Verkauf der einen Saison benötigt wird, um die Ware für die nachfolgende Saison zu finanzieren. Jetzt haben wir die Problematik, dass 6 Wochen lang wohl die Geschäfte zu sein werden, womöglich sogar noch länger. Und das Geld fehlt jetzt, um die Ware für Frühjahr zu bezahlen.
Deswegen, so beklagt der Textileinzelhandelsverband, griffen die finanziellen Hilfen, die nur Fixkosten ersetzen, bei Textileinzelhändlern nicht oder nur sehr begrenzt. Martin Langhauser, Konsumforscher im Bereich Mode bei der GfK in Nürnberg, unterstreicht das. Er schränkt allerdings ein, dass das vor allem für Einzelhändler gilt, die keine Online-Verkaufskanäle aufgebaut haben. Denn diese Verkaufskanäle laufen natürlich trotz oder gerade wegen der Geschäftsschließungen weiter.
Das heißt, all das, was wir immer schon gesagt haben, online wird wachsen, sehen wir jetzt wie im Zeitraffer, was wir so für 3 bis 5 Jahre vorher gesehen haben, ist tatsächlich in einem halben, dreiviertel Jahr jetzt wie in einem Brennglas sehr, sehr fokussiert passiert.
Die Adler-Insolvenz reiht sich also in eine Tendenz ein, die die Branche seit langem beschäftigt, nun aber schlagartig zum Vorschein kommt. Und deren Auswirkungen werden in den kommenden Monaten voraussichtlich noch stärker zutage treten.
Mischa Erhardt war das. Die Modekette Adler ist also insolvent. Seit 2011 ist sie an der Börse notiert. Sebastian Schreiber, der Börsenberichterstatter. Die Kursreaktionen waren schon drastisch.
Ja, Papiere der Modekette Adler befinden sich im freien Fall, kann man sagen. Heute fast 70% an Wert verloren. Zuletzt kostete eine Adler-Aktie noch so 2,30 Euro. Jetzt ist sie nur noch so um die 70 Cent wert.
Und auch das hatten wir eben erwähnt. Die BaFin sieht auf auffällige Kursbewegungen bei der TUI-Aktie. Wie sieht es damit im Moment aus?
Ja, kein guter Tag für die TUI, muss man sagen. Die Aktie des Reiseveranstalters ist ohnehin schon unter Druck. Auch durch eine Kapitalerhöhung, auch schon in der vergangenen Woche, ist sie abgestürzt. Und jetzt noch diese Geschichte. TUI-Aktien verlieren heute fast 7% an Wert.
Der Aktientag als Ganzes, der steht unter dem Eindruck der weiter hohen Corona-Infektionszahlen und der eher schleppenden Impfungen.
Ja, die Euphorie der vergangenen Woche ist nicht mehr zu spüren. Da sind die Sorgen wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Gleich am Morgen ist der DAX unter diese Rekordmarke von 14.000 Punkten gerutscht. Im Laufe des Tages hat der Deutsche Leitindex dann zeitweise fast 250 Zähler verloren. Jetzt kurz vor dem Handelsschluss hat er sich wieder etwas erholt. Der DAX notiert gerade bei einem Stand von 13.950 Punkten. Das ist ein Minus von 0,7%.
Ein Blick in die USA noch. Die Wall Street im Moment und Twitter sperrt seinen weltweit bekanntesten Intensivnutzer, den noch amtierenden US-Präsidenten. Dem Kurs tat das nicht gut.
Ja, in der Tat, Twitter-Aktien mussten kräftig federn lassen. Nach dem Handelsstart an der Wall Street stand da ein Minus von 11%. Jetzt hat sie sich wieder etwas erholt, steht so bei -6%. Aber dieser Kursrutsch, der macht klar, so ganz ohne Folgen bleibt diese Sperrung des Kontos für Donald Trump für Twitter nicht. Da gibt es weiter viel Kritik dran.
zurück nach Frankfurt, der DAX unter Pandemiedruck. Sie sagten das. Welche Aktien traf das besonders?
Fresenius zum Beispiel steht am Schluss des Tableaus knapp minus 3% und auch MTU Aero Engines mit einem Minus von 2,4% heute. Beide Unternehmen leiden da unter negativen Analystenbewertungen.
Kurzer Blick noch auf diejenigen, die sich besser hielten.
Merck steht an der Spitze, der Pharmakonzern, mit gut 1% im Plus.
Und dann blicken Sie noch auf Euro, die Anleihen und den Goldpreis.
Ja, der Euro liegt bei einem Dollar 21,55 und muss federn lassen. Die Umlaufrendite unverändert bei minus 0,56% und die Feinunze Gold kostet 1.847,40 Dollar.
Vielen Dank, Sebastian Schreiber, war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute mit Doris Stefanoska am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.